Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte heute reden über ein Gleichnis. Claudia hat es ja schon angedeutet, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ich denke, die meisten kennen das Gleichnis. Ich selber habe das auch schon oft gehört von Jugend auf, Jungschar, konnte aber auch nie so wirklich was mit anfangen. Also schon sehr sperriges, auch provokantes Gleichnis. Aber ich habe jetzt vor kurzem mich nochmal mit diesem Gleichnis befasst und das hat bei mir einige Aha-Effekte ausgelöst. Und ich möchte versuchen, euch heute diese Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, ein Stück weit weiterzugeben. Aber am Anfang lesen wir das Gleichnis, dass wir alle auf gleichem Stand sind. Es ist also ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Es steht in Matthäus 20. Und da sagt Jesus, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh, ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Ich denke, jeder ist jetzt wieder auf Stand, hat die Geschichte präsent. Wie geht's euch damit? Claudia hat es ja schon super ausgedrückt. Erste Reaktion, ungerecht. Ja, der nur eine Stunde arbeitet, kriegt so viel Lohn, wie der ganze Tag geschuftet hat. Das ist doch völlig ungerecht. Was ist gerecht? Ja, also kleiner Cartoon, ist gleich gerecht? Nicht immer ist gleich gerecht. Ich glaube, dass die Bibel zutiefst wahr ist und uns etwas sagen möchte, was auch zutiefst relevant ist für unser Leben. Aber diese Wahrheit in der Bibel und auch in den Gleichnissen, die erschließt sich oft nicht unmittelbar für uns. Ja, die muss oft erst entdeckt werden. Und ich denke, so ist es auch in diesem Gleichnis. Ja, die Wahrheit, die Jesus da ausdrücken möchte, die muss erst entdeckt werden. Und wesentlich dabei ist, die ganzen Geschichten spielen ja auch zu einer ganz anderen Zeit, ja, in einer ganz anderen Kultur. Also auch daher sind diese Aussagen, die Jesus getan hat, die auch sonst in der Bibel stehen, für uns oft gar nicht eins zu eins offensichtlich, was wollten die Leute damals sagen, beziehungsweise was haben die Zuhörer gehört. Also wir können nicht davon ausgehen, dass die Zuhörer damals genau das Gleiche verstanden haben wie wir. Um jetzt so einen Text ja, da einzutauchen, müssen wir uns ein Stück weit auch in diesen Kontext begeben, in dem diese ganze Geschichte spielt, müssen uns da reindenken. Und dann können wir ein Stück weit auch viel besser erkennen, was ist die Aussage, was ist die Wahrheit, die da drin steckt. Es ist ja so, Gott, niemand hat Gott je gesehen. Wir können von Gott nur in Bildern reden. Also Gott ist wie. Gesehen hat Gott noch niemand, auch in der ganzen Bibel nicht. Und Jesus gebraucht Gleichnisse, um das Wesen Gottes begreifbar zu machen, ja, um uns zu zeigen, so ist Gott. Und genau das will er mit diesem Gleichnis. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer. Wenn Jesus von Gott redet, dann gebraucht er ganz oft völlig alltägliche Situationen, völlig weltliche Beispiele aus dem Alltag der Menschen damals. Und er redet in einer ganz normalen weltlichen Sprache von Gott. Ja, also in dem ganzen Gleichnis kommt kein einziger theologischer Fachbegriff vor. Und das ist für mich schon die erste Anfrage an uns. Ja, können wir von Gott reden in ganz normaler Sprache? Oder verfallen wir da immer relativ schnell in eine Fremdsprache, in ein Kananäisch? Also schon das ist faszinierend an der Geschichte, wie Jesus von Gott redet, in ganz normaler Sprache, die jeder auf der Straße versteht. Es ist hier die Rede von Gutsbesitzer und Tagelöhner. Das sind so die zwei Hauptfiguren in dieser Geschichte. Naja, Gutsbesitzer können wir uns heute noch vorstellen. Großgrundbesitzer, Landwirt, Bauer, ja, jemand, der viel zu bewirtschaften hat, aber Tagelöhner gibt es bei uns nicht mehr. Also, ich wüsste nicht, dass oben im Jobcenter jeden Morgen Leute stehen und man da hochgehen kann und sagen kann, ich brauche heute 5 mit, ich habe Arbeit für euch. Ja, das ist eine Situation, die kennen wir nicht mehr. Aber um die Geschichte zu verstehen, müssen wir uns reinversetzen, wie war das damals? Wir müssten heute vielleicht eher sagen, naja, auch mit dem Gutsbesitzer, Gott ist wie ein Fabrikant, ein Unternehmer, ein Chef, der, ja, das wäre eine Übertragung. Aber die Geschichte spielt jetzt mal in der Antike, in der damaligen Gesellschaft, und deshalb müssen wir, um sie zu verstehen, eintauchen in diese Gesellschaft. Das versuche ich jetzt ein bisschen mit euch zu machen. In der Zeit Jesu war oder herrschte in damaligen oder im heutigen Israel, damaligen Palästina, extreme Armut. Ja, das Land war ausgelaugt. Herodes der Große war der König und er war bekannt als Baumeister, als einer der größten Baumeister der Antike. Der hat also Paläste gebaut, noch und nöcher. Da ist heute nichts mehr davon zu sehen, nur noch die Ruinen. Aber zur damaligen Zeit war er einer der größten Baumeister. Und er hatte nur ein sehr kleines Land, das heißt, er hatte sein Land ausgepresst bis zum letzten, Steuern erhoben, ja, die Leute einfach rangenommen, damit er seine großen Pläne verwirklichen kann. Und so bestand die Gesellschaft damals in Israel zu einem sehr kleinen Teil aus einer Oberschicht, mir schätzt so 5%, das waren eben diese Gutsbesitzer, das waren Großhändler, also Leute, die mehr zum Leben hatten, als sie gebraucht haben, die genügend Geld hatten, die andere Leute anstellen konnten, waren aber nur 5%. 5% rechnete man der Mittelschicht zu, das waren damals Beamte, Geistliche, das waren also Leute, die hatten keinen großen Besitz, aber die hatten ein gesichertes Einkommen, also die waren versorgt. So, und der große Rest, also wir haben jetzt 10% Oberschicht, Mittelschicht, der große Rest war Unterschicht. Leute, ja, die kein geregeltes Einkommen hatten, die keine Sicherheit hatten, die von der Hand in den Mund gelebt haben. Da gehören Handwerker dazu, da gehören Kleinbauern dazu, da gehören Sklaven dazu, da gehören Tagelöhner dazu. Darunter gab es nur noch die Kranke und Bettler, also die, die auch nicht mehr arbeiten konnten, um sich zu ernähren. Das waren dann die Allerärmsten, ganz unten. Aber in dieser Unterschicht gab es auch nochmal eine Gliederung. Die Tagelöhner waren das untere Ende der Unterschicht. Man wird heute sagen, die haben in prekären Verhältnissen gelebt. Ja, die wussten, hatten in jedem Tag die Sorge, was werde ich morgen essen? Also sie waren darauf angewiesen, jeden Tag zu arbeiten, um das Geld zu verdienen, sich am nächsten Tag was zu essen zu kaufen. Um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, in der Geschichte ist ja die Rede von einem Denar. Das war der damals übliche Tageslohn für einen Tagelöhner. Ein paar Schuhe hat 30 Denare gekostet. Also ihr könnt euch dann ausrechnen, wie teuer denn heute Schuhe wären, 30 Tageslöhne. Ein Kleid hat 30 Denar gekostet. Ein Ochse, vielleicht vergleichbar mit heute mit einem Auto, 300 Denare. Ja, also das absolute Existenzminimum waren 200 Denare für einen erwachsenen Mensch. Das heißt, ein Tagelöhner war darauf angewiesen, wirklich jeden Tag seinen Denar zu verdienen, um überleben zu können. Er durfte sich nicht arg leisten, krank zu sein, keine Anstellung zu haben. Sabbat muss man noch abziehen, also er hatte auch 300 Tage im Jahr, Festtage, 300 Tage im Jahr zur Verfügung, und er musste praktisch an jedem Tag, brauchte er seine Arbeit, um überleben zu können. Es war auch selbstverständlich, dass man von diesem Tageslohn keine Familie ernähren konnte. Ja, also sprich Kinder, Frauen, war selbstverständlich, die haben mitgearbeitet. Kinder ab dem 5. Lebensjahr mussten arbeiten. Natürlich zu geringerem Lohn, aber sie mussten mithelfen, mitarbeiten, damit die Familie überhaupt überleben kann. Also Schule gehen war nicht für Kinder. Das heißt, die hatten eigentlich auch gar keine andere Chance, als selber wieder Tagelöhner zu werden. Und die Gesellschaft damals hat es bewusst auch gefördert, ja, dass es so eine billige, verfügbare Masse gab. Der Wohlstand des Römischen Reiches hat darauf gebaut, dass es billige Arbeitskräfte gab, die immer verfügbar waren. Und man musste die gefügig halten, die Tagelöhner. Es gibt Anleitungen von römischen Geschichtsschreibern aufgeschrieben, die also beschreiben, wie gehst du mit einem Tagelöhner um. Also erstens, engagier nie einen Tagelöhner zweimal am Stück. Engagier niemals die gleiche Gruppe, sie könnten sich zusammenrotten. Misch die jeden Tag durch. Bau keine Beziehung zu ihnen auf. Tagelöhner und Besitzer dürfen nie miteinander in Kontakt kommen, sonst hätten wir ja eine Beziehung aufbauen können. Ja, das heißt, die wurden bewusst weggeschoben, um sie gefügig, um sie billig zu halten. Das war die Situation der Tagelöhner damals. Ja, sie hatten keinerlei Rechte gegenüber einem Gutsbesitzer. Ja, es gibt viele Berichte, dass die Gutsbesitzer die Tagelöhner gar nicht ausbezahlt haben oder nur sehr verspätet ausbezahlt haben. Es gab kein Recht für die Tagelöhner, ihren Lohn einzufordern, sondern sie waren letztendlich auf Gedeih und Verderb auf ihren Arbeitgeber angewiesen, der aber jeden Tag ein anderer war. Also, das ist so ein bisschen das Setting, in dem diese ganze Geschichte spielt. Jetzt macht sich also der Tagelöhner früh am Morgen auf. Früh am Morgen heißt vor Sonnenaufgang. Denn der Arbeitstag eines Tagelöhners begann mit Sonnenaufgang und endete mit Sonnenuntergang. In Israel, das ja ein bisschen näher am Äquator ist, ist das so grob über der Daumen von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Das heißt, nichts mit 8 Stunden arbeiten, 12 Stunden arbeiten. Das war ein Tag und dafür gab es diesen Tageslohn. Und er macht sich auf, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Also für die Zuhörer damals war klar, das ist die Zeit der Ernte. Erntezeit, ja, da braucht man mit einem Schlag viele Leute, die in den Weinberg gehen, die Trauben ernten. Ist auch heute noch so, ja, wer einen Weinberg hat, Renate ist, glaube ich, heute nicht da. Ja. Du brauchst zum Herbst geschwind eine Menge Leute, da wird heute die ganze Verwandtschaft zusammengezogen. Damals ist man auf den Marktplatz gegangen, hat ein paar billige Tagelöhner geholt und da konnte man geschwind, ja, in ein, zwei, drei Tagen komplett die Ernte einholen. Also in dieser Umgebung spielt es. Das war für die Leute damals klar. Ja, es ist die Zeit der Ernte. Und da genau braucht man viele Leute. Der Gutsherr fand etliche, er hat sicher am Anfang mal so die aussichtsreichste, die kräftigste, die stärkste rausgesucht, hat gesagt, komm, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, ich gebe euch einen Denar, also ein üblicher Tageslohn. Das ist also ganz okay, bis daher ist das alles ganz normal in der damaligen Zeit. Aber so ein Gutsbesitzer muss natürlich auch kalkulieren. Also er darf natürlich nicht zu viele Leute mitnehmen, weil sonst sind die gegen Mittag fertig, stehen rum, aber er muss ihnen der volle Tageslohn bezahlen. Das heißt, er fängt erstmal klein an und guckt, wie geht die Arbeit vorwärts, wie gut schaffen sie denn, ja, wie schnell kommen wir vorwärts und kalkuliert dann nach. Also auch das ist ein ganz übliches Verhalten für einen Gutsherrn. Deshalb, gegen 9 Uhr, geht er nochmal auf den Marktplatz und da stehen noch Leute und auch die nimmt er mit und sagt, geht in meinen Weinberg arbeiten. Aber hier wird kein Denar mehr zugesagt, sondern ich gebe euch das, was recht ist. Also es wird auch gar nicht mehr übers Gehalt verhandelt an der Stelle. Denn jetzt müssen wir uns mal in die Lage der Tagelöhner reinversetzen, ja. Die stehen morgens auf dem Marktplatz und wissen, so, ich brauche heute Arbeit, ich muss heute meinen Denar verdienen, sonst muss ich morgen hungern, sonst komme ich heute Abend heim und sage, Kinder, es gibt nichts zu essen. Wir können uns nichts kaufen. Ja, also die sind darauf angewiesen, diesen Denar, diese Anstellung zu bekommen. Als die um 6 Uhr nicht genommen werden, ja, da ist natürlich erstmal Enttäuschung da. Heute wird es nichts, heute schaffe ich es nicht mehr, meinen Denar zu verdienen. Die Hoffnung schwindet in ihnen. Und ja, die Sorge fängt an zu wachsen. Wie werde ich meine Familie, mich selber ernähren morgen, wenn ich es jetzt heute nicht schaffe, meinen Denar zu verdienen? In dem Zusammenhang ist übrigens auch die Bitte im Vater unser, ja, unser tägliches Brot gib uns heute, ist eigentlich die Bitte eines Tagelöhners. Gib uns heute die Arbeit, das Geld, damit ich mir um morgen keine Sorgen machen muss. Also in denen wächst die Sorge. Ja, wer um 9 Uhr noch kommt, okay, der sagt, ah, gerade noch mal Glück gehabt, ich kriege wenigstens was, besser als nichts. Aber dann geht die Geschichte weiter. Auch da bleiben noch welche zurück. Aber der Gutsbesitzer geht dann nochmal um die Mittagszeit und dann nochmal gegen 3 Uhr und stellt Arbeiter ein. Das heißt, die Arbeiter, die im 6., die im 9. nicht eingestellt worden sind, bei denen wächst jetzt schon ganz gewaltig die Sorge, auch der Frust. Ja, ich weiß nicht, wie viele von denen depressiv wurden. Ja, ich schaff's heute wieder nicht. Ich habe heute wieder kein Arbeitgeber, kein Gutsbesitzer, der mich anheuert. Dass übrigens um 12 immer noch Leute dastehen während der Weinernte, ist auch ein Indiz für die schlechte wirtschaftliche Lage, die damals geherrscht hat. Das heißt, während der Weinernte waren normal alle beschäftigt. Und wenn da noch um die Mittagszeit Leute dastehen, heißt es, mit Vollbeschäftigung war da nicht viel. Das heißt, es war wirklich eine arme oder eine Zeit mit großer wirtschaftlicher Not damals, in der diese ganzen Geschichten auch spielen. Aber die dann um 12 und um 3 genommen werden, puh, die sagen, okay, besser wie nichts, ich erwarte eigentlich nicht mehr viel und das, was ich kriege, wird mir auch nicht reichen, um zu überleben, aber ich gehe mit und arbeite lieber noch ein bisschen was und kriege ein bisschen was als gar nichts. Bis dahin ist es eine Geschichte, wie sie jeden Tag passiert. Das konnten die Zuhörer, die ja in der Regel auch Tagelöhner, Kleinbauern waren, zu denen hat Jesus bevorzugt gesprochen, ja, das konnten die voll nachvollziehen. Aber jetzt wird es komisch. Jetzt wird es richtig komisch. 3 Uhr war schon relativ komisch, aber jetzt, als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige. Hä, was soll denn das? Um 5 Uhr nochmal gehen? Also, man muss auch in dem Zusammenhang wissen, der Weg zur Arbeit war Arbeitszeit. Das heißt, wenn er um 5 Uhr welche am Marktplatz engagiert, dauert es bestimmt noch eine halbe Stunde, bis die im Weinberg waren, dann haben die effektiv noch eine halbe Stunde arbeiten können. Völlig gaga, das macht kein Mensch. Um 5 Uhr holt keiner mehr irgendjemand vom Marktplatz. Aber wir erinnern uns, Jesus will mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte ein Stück weit das Wesen Gottes beschreiben. Und das Handeln Gottes entspricht oft nicht unserer Logik. Ja, das Handeln Gottes ist der Logik unserer Welt fremd. Ich denke, an der Stelle wird schon eine Aussage über Gott deutlich, insbesondere für die damaligen Zuhörer. Gott handelt oft nicht so, wie wir das erwarten und uns vorstellen, sondern wenn wir Gott begegnen und wenn Gott handelt, ist das oft mit einer gewissen Fremdheit verbunden. Ist oft für uns nicht logisch. Ja? Noch abstruser wird es, wenn es jetzt weitergeht, ja, als zum Auszahlung des Lohns geht. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Also die zuletzt gekommenen, die effektiv noch eine halbe Stunde gearbeitet haben, erhalten einen vollen Tageslohn. Wenn wir uns jetzt mal hineinversetzen in die Tagelöhner, die haben, also wenn wir uns erinnern, das waren die, die sind den ganzen Tag dagestanden, haben gehofft, haben gewartet. Enttäuschung ist gewachsen, die Sorge ist gewachsen. Ja, die waren ja, als sie eingestellt wurden, völlig frustriert. Die haben eigentlich nichts mehr erwartet von dem Tag. Weiß nicht, kennt ihr solche existenziellen Sorgen, ja, dass man sich Gedanken macht, wie komme ich durch? Ja, wie erlebe ich den nächsten Tag? Wie überlebe ich den nächsten Tag? Solche Sorgen zehren und die sind mindestens genauso belastend wie 12 Stunden Arbeit, würde ich mal behaupten. Jeder, der ja mal arbeitslos war oder auch eine Firma hatte, ja, mit der es Probleme gab, kennt es. Und jetzt einen Denar. Boah, die Sorge ist weg. Einen Denar, der volle Tageslohn. Völlig unerwartet. Der Tag ist gerettet. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Ist wie ein Sechser im Lotto. Ich denke, da ist ein Feuerwerk der Gefühle aufgebrochen in denen. Mensch, ich krieg doch noch das, was ich brauche. Ich kann mir morgen mein Essen kaufen. Ich überlebe. Also aus der Sicht dieser Tagelöhner wird klar, der Gutsbesitzer weiß, was jeder von denen braucht. Der kennt die Situation der Tagelöhner. Der weiß, jeder von denen, der hier auf dem Marktplatz steht, braucht heute einen Denar zum Überleben. Und ich denke, an der Stelle will Jesus ausdrücken, Gott weiß, was wir brauchen. Gott will uns geben, was wir brauchen, und er sieht, was wir brauchen. Also das Bild dieses Tagelöhners soll ja ein Bild für Gott, dieses Gutsbesitzers soll ja ein Bild für Gott sein. Gott sieht unsere Not. Gott weiß, was wir brauchen zum Leben. Die Geschichte handelt eigentlich von Gottes Güte. Ja, das ist der Kern der Geschichte. Gottes Güte. Und dabei handelt Gott aber auch überraschend, auch das ist hier wieder, kommt hier raus. Also er handelt oft zu einem Zeitpunkt, wenn wir es gar nicht mehr erwarten. Ja, die Verzweiflung ist schon groß. Wir erwarten gar nicht mehr, dass Gott eingreift. Dabei ist Gottes Eingreifen und Handeln immer positive Überraschung. Auch das kommt hier raus. Wenn es keine positive Überraschung ist, ist es nicht Gottes Handeln. Gottes Handeln und Eingreifen ist immer positive Überraschung. Und Gott ist großzügiger, als wir denken. 12-facher Tageslohn. Ja, für eine Stunde Arbeit den vollen Tageslohn. 12-facher Lohn zahlt er den Leuten, weil sie es brauchen. Ich denke, auch da kommt zum Ausdruck, ja, kein Mensch kann erfassen, wie gut Gott ist. Gottes Güte, darüber handelt die Geschichte. Aber sie ist hier noch nicht zu Ende. Sie geht weiter, die Geschichte. Denn sie handelt auch an einer Enttäuschung. An der Stelle müssen wir uns jetzt in die Situation der Erstgeworbenen rein versetzen, die ja, tatsächlich, wie sie auch sagen, der ganze Tag geschuftet haben. Die sehen jetzt, boah, die Letzten, die kriegen einen Denar. Das ist ein großzügiger Gutsbesitzer. Boah, und so als gute Schwaben rechnet sie schon mal im Kopf. Ein Denar für eine Stunde macht 12 Denar für 12 Stunden. Heieiei, so ein großzügiger Arbeitgeber. Naja, gut, selbst wenn es nur 6 sind oder vielleicht nur 2, boah, das wäre genial. Also, da kann ich doch wirklich, also mindestens 2 erwarten an der Stelle. Das ist die Erwartung. Ja, es wird eine Gottes Güte baut oft Erwartungen in uns auf. Aber nicht jede Erwartung wird erfüllt. Oft wird sie enttäuscht. Kennt ihr das, dass ihr Erwartungen an Gott habt und sie wird enttäuscht? In der Geschichte ist die Enttäuschung so groß, dass die Tagelöhner aufbegehren. Ja, die zetteln eine Revolution an. Sie wenden sich gegen den Gutsbesitzer. Diese hier, sagen sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Ja, also ungerecht. Das ist ungerecht. Auch da müssen wir raushören, aus der die damaligen Zuhörer. Tagelöhner wenden sich an den Gutsbesitzer, geht nicht gut. Das kann nicht gut gehen. Ja? Das ist Tabu, No-Go. Aber auch hier antwortet dieser Gutsbesitzer, mein Freund ist hier jetzt keine kumpelhafte Anrede, sondern das ist die damalige höfliche Anrede für jemand, ja, mit dem er auf der Straße trifft, gegen den man nichts Böses hat. Mein Freund, also mein, ich weiß nicht, wie täten wir heute sagen. Es ist eine höfliche Anrede. Ich tue dir kein Unrecht. Ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Er hält sich voll an die Vereinbarung. Er setzt das Recht nicht außer Kraft an der Stelle. Ja? Der Gutsbesitzer hält sich an die Vereinbarung. Wenn man Güte gegen Recht ausspielt, dann wird es Willkür. Aber darum geht es hier nicht, sondern die Güte Gottes geht über das Recht hinaus. Ja? So eine vereinfachte Gerechtigkeit, wie wir sie oft haben, ja, jeder kriegt das, was er verdient, das wird der Not in unserer Welt nicht gerecht. Im Gegenteil, manchmal verstärkt es die Not. Und wenn Menschen unschuldig unter dem Recht der Welt in Not geraten, dann braucht es Güte. Dann braucht es Güte, um ja, die Not, die durch das Recht entstanden ist, wieder zu lindern, wieder gut zu machen. Wir nutzen Gerechtigkeit ja oft als Waffe, das hat er nicht verdient. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott und Recht zusammengehen. Gottes Güte kann richtig skandalös sein. Ja? Die Güte Gottes kann skandalös sein. Und sie fordert uns wirklich heraus, Berufen wir uns auf das Recht oder sind wir bereit, Güte über Recht zu stellen, wenn jemand in Not ist? Sind wir selber dazu bereit? An der Stelle muss man die Zwischenfrage stellen, was haben wir eigentlich verdient? Ist es unser Verdienst, dass wir in einem der wohlhabendsten Teile der Erde geboren wurden? Ist es unser Verdienst, dass wir geerbt haben? Ist es unser Verdienst, dass wir in Frieden leben? Haben wir das verdient? Oder gar als Christen, ist es unser Verdienst, dass wir Gott kennen dürfen? Können wir Gottes Güte in unserem Leben erkennen? Oder sehen wir nur, das habe ich mir alles hart erarbeitet. Das habe ich mir verdient. Und ich denke, wenn wir Gottes Güte in unserem Leben nicht sehen können, dann triggert uns die Schlussfrage. Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Die Geschichte triggert die Neidfrage in unserem Herzen. Gerecht, aber sie will uns hinführen zu einem gütigen Herzen. Kann ich mich mitfreuen, wenn jemand in einem Heilungswunder Gott begegnet und ich, der ich seit 50 Jahren hier in der Gemeinde sitze, noch nie Heilung erlebt habe durch Gott? Kann ich mich da mitfreuen? Kann ich mich mitfreuen, wenn ein Mensch Krieg entronnen ist und hier bei uns in Sicherheit leben kann? Kann ich mich da mitfreuen? Können wir Gottes Güte in unserem Leben erkennen? Oder bildlich gesprochen, wie oft haben wir schon selber zu denen gehört, die erst um 5 Uhr eingestellt wurden, aber trotzdem alles bekommen haben, was wir zum Leben brauchen? Können wir dann noch neidisch sein? Amen. Wir möchten noch zusammen beten, das Vaterunser, das Gebet Jesu. Wem es möglich ist, der darf gern dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen. Er zeige freundlich dir sein Angesicht. Der Herr wird mit Erbarmen dir begegnen und leuchten soll dir seines Friedens Licht. Geht im Segen des Herrn.